Einen schönen guten Abend. Heute leider mit ein paar Anfangsschwierigkeiten unserer Technik bei Radio Enlighten Next. Mein Name ist Tom Steininger. Ich hoffe, dass ich noch weiter in der Leitung habe, Herrn Dr. Ibrahim Aboulesh. Herr Aboulesh, sind Sie in der Leitung?
Jawohl, ja.
Es tut mir leid, dass es zu diesen Verzögerungen kam, aber wir haben Sie Gott sei Dank die technischen Schwierigkeiten, die wir im Server in Amerika hatten, kurzfristig auch lösen können. Herr Dr. Aboulesh, ich freue mich ganz außerordentlich, Sie hier bei uns bei Radio Enlighten Next begrüßen zu dürfen. Sie sind aus Ägypten zugeschaltet. Das ist eine eindeutige Premiere für unser Radio. Und der Grund, warum wir gedacht haben, dass Sie ein Studiogast sind, den wir unbedingt in unserem Webcast einmal haben müssen, ist, Sie haben, ich glaube 1977, nach einem längeren Studium in Österreich und Deutschland, in Ägypten eine ökologische Landwirtschaftsinitiative SEKEM aufgebaut, die mittlerweile ein großes Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern ist. Aber nicht nur, dass Sie ein erfolgreicher Unternehmer sind, Sie haben als Hintergrund Ihrer unternehmerischen Aktivität, die eine ökologisch-soziale Ausrichtung hat, einen stark spirituell-evolutionären Impuls, der, wenn ich richtig informiert bin, schon in den frühen Jahren mit einem Kontakt, mit einem literarischen Kontakt mit Goethe zu tun hat, der auch mit dem anthroposophischen Impuls von Rudolf Steiner zu tun hat. Und Sie haben in Ägypten, in einem islamischen Land, als Muslim eine sozial-ökologische, wirtschaftliche Initiative entwickelt, die einerseits ökonomisch sehr erfolgreich ist, andererseits sozial eine große Vorbildwirkung hat. Sie haben mittlerweile auch eine eigene Universität gegründet, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Was hat Sie angetrieben, das, was Sie hier verwirklicht haben, in Ägypten umsetzen zu können? Was ist der treibende Impuls Ihrer Arbeit hier?
Ja, zuerst einmal natürlich meine Begegnung mit der europäischen Kultur, als ich in Europa mehr als 21 Jahre gelebt habe, das war ein wichtiger Faktor, dass ich überhaupt mit neuem Licht auf mein Leben und auf das Leben meiner ägyptischen Freunde hier schauen kann. Und so, ich glaube, die Persönlichkeiten, die Sie genannt haben, waren ja auch sehr einflussreich, also Goethe und Steiner. Auf jeden Fall waren die auch impulsierend. Also die haben bei mir irgendwelche Ideale in der Richtung gezündet. Und natürlich konnte ich auch auf meiner Religion, auf den Islam, zu dem ich mit Begeisterung auch hin zähle. So dachte ich, wenn man in Ägypten etwas machen will, Ägypten ist ja ärmer geworden im Laufe der Zeit wegen den Kriegen und so weiter, dass man ein kultureller Impuls setzen kann, etwas Neues in dem Land setzen kann, was eigentlich aus der Begegnung beider Kulturen entstanden ist. So war das mein innerer Puls.
Wobei Sie natürlich in dieser Begegnung beider Kulturen, die Sie hier ansprechen, in der europäischen Kultur einen ganz bestimmten Impuls aufgenommen haben, der ja nicht unbedingt der am weitesten bekannte Impuls ist. Es ist ein Impuls einer geistigen Ausrichtung, die einen tiefen spirituellen Kern hat, aber nicht nur in der Tradition verhaftet ist, sondern hier Spiritualität versucht, in einer zeitgemäßen Form neue Ausdruck zu geben. Was war das Spezifische, was Sie an Goethe, an Steiner so angesprochen hat, dass Sie gedacht haben, das ist etwas, das lässt sich mit meinem islamisch-ägyptischen Hintergrund verbinden und zu einer neuen Synthese bilden?
Schauen Sie, Herr Steiniger, es ist so, dass man in Europa sehr rational denkt. Und natürlich auch im Westen sehr pragmatisch handelt, also Wissenschaft und Technologie. Und die beide haben enormen Erfolg im vergangenen Jahrhundert gezeigt und erreicht. Aber die Erde wurde nicht dadurch reicher und die Menschen nicht unbedingt glücklicher, sondern unsere Probleme sind heute fast über uns über den Kopf gewachsen mit der Klimaveränderung, mit dem Armut auf der Welt, mit der Überbevölkerung und so weiter. Das heißt, rational und pragmatisch hilft uns allein nicht, uns weiter auf der Erde zu entwickeln und auch die Erde. Der spirituelle oder die spirituelle Richtung, aber auch die soziale Richtung, beide würden dies in rational und pragmatische Richtungen sehr ergänzen. Und man würde nicht so einseitig nur Wissenschaftler und Technologe sein, sondern man würde auch verstehen, wie kann man das für die Menschen machen und wie kann das ethisch erträglich sein, was man tut. Denn durch die Spiritualität kann man also den Sinn, kann man also den Himmel eher und näher zur Erde bringen. Also dass das harmonisches Leben auf der Erde gibt und verursacht.
Absolut. Die Frage, die sich mir hier stellt, ist, der Islam ist natürlich eine sehr spirituelle Kultur.
Richtig, ja.
Und hat hier unheimliche spirituelle Schätze entwickelt, die ja im Westen zum Gutteil überhaupt nicht bekannt sind.
Ja.
Was hat Sie dazu motiviert, hier nicht einfach eine islamische Orientierung zu haben, sondern diese Synthese zu probieren?
Eigentlich durch Goethe und durch die Anthroposophie, das ist die Blüte der europäischen Philosophie und Kultur, wurde mir der Islam viel deutlicher, viel klarer. Und deswegen waren die vielleicht das Licht, womit ich hereingeleuchtet habe, in den ungeklärten Islam. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Kultur kennengelernt habe, um eigentlich meine Kultur besser zu verstehen.
Wenn Sie sagen, dass Sie Ihre Kultur besser verstehen, inwiefern hilft dieser westliche Einfluss, Ihren eigenen islamischen Hintergrund in einer anderen Weise verstehen zu lernen?
Also das, was ich in Europa gelernt habe, ist ganz gewiss, wie man das Licht des Denkens anwenden kann, um reinzuschauen in spirituellen Inhalt. Und an vielen Beispielen von Goethe und Steiner, die sie beide hervorragend angeführt und angewandt haben, konnte ich lernen, wie man die Welt neu betrachtet, wie man auch die übersinnliche Welt neu versteht und deutet. Und das half mir natürlich, den Koran und den gesamten Islam viel deutlicher zu verstehen Chat zu lernen auch. Ich bin froh, dass ich dazu gehöre, aber ich habe dadurch auch sehen können, wie wunderbar Christentum ist, wie wunderbar Judentum ist, wie eigentlich diese abrahamitischen Religionen aus einer Quelle stammen und dass wir alle einfach Brüder und Schwestern sind, die manchmal uns nicht unbedingt verstehen, aber das sind wir Brüder und viele Gemeinsamkeiten haben.
Absolut. In Sekem, Sekem ist ja keine spirituelle Institution. Sekem ist eine wirtschaftliche Initiative. Und Sekem ist ein großer Betrieb oder eine Ansammlung großer Betriebe. Was Sie hier versuchen, kann ich das auch so formulieren, dass Sie hier ein großes soziales Experiment versuchen. Ein soziales Experiment einer wirtschaftlichen Tätigkeit, die die kulturelle und die soziale Dimension nicht nur ihrer Mitarbeiter, sondern auch ihres kulturellen Umfelds als ein harmonisches Ganzes vor einem spirituellen Hintergrund versucht zu entwickeln.
Das haben Sie sehr gut gesagt, jawohl.
Ja. Ich glaube, dass es für unsere Hörer einfach auch interessant ist, weil nicht jeder Sekem im Detail kennen wird. Wenn Sie einfach in ein paar Worten schildern können, was sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit, was sind die Schwerpunkte Ihrer wirtschaftlichen Arbeit, was sind Ihre sozialen Initiativen, was sind Ihre kulturellen Initiativen, die hier in Sekem offensichtlich eine neue Blüte am Nil ermöglichen.
Sehen Sie, ich hatte diese Vision. Ich habe den Traum, eine Gemeinschaft zu gründen, die sich für Entwicklung einsetzt, Entwicklung der Erde, des Menschen und auch der Gesellschaft. Und es half mir enorm, die Arbeit an das biologisch-dynamische Agrikultur, um die Erde fruchtbar zu machen, um die tote Wüste zu verlebendigen. Das ist eine Wissenschaft oder eine Kultur, Erdenkultur, die man, wenn man das adaptiert, wenn man wissenschaftlich auch viel forscht, sehr viel hilft, dass die Erde fruchtbar wird. Das haben wir erfahren. Und das erfahren wir täglich. Also wir haben jetzt Tausende, aber Tausende von Hektar in biologisch dynamisch umgesetzt und über 33 Jahre. Und das ist beispielgebend für ganz Ägypten. Dann natürlich, um die Menschen oder einen Mensch zu entwickeln, muss man Bildung anbieten. Und Bildung heißt also natürlich nicht nur Lesen und Schreiben und Sprachen lernen und alles Mögliche, sondern auch sehr viel Kunst und sehr viel Literatur. Und das ist das, was wir unseren Mitarbeitern, aber auch den Schulen hier mit Hilfe von unseren Freunden aus Europa anbieten.
Können Sie das vielleicht kurz so schildern, wie bieten Sie Ihren Mitarbeitern Kultur und Kunst an? Das ist ja auch im europäischen Kontext beileibe nicht selbstverständlich.
Ja, es ist so, dass die Mitarbeiter, und wir haben etliche tausende Mitarbeiter, die haben ungefähr 10% ihrer Zeit, ihrer Arbeitszeit, für Bildungsstunden. Also sie lernen singen, sie lernen sich bewegen, sie lernen viel naturwissenschaftliche Betrachtung, aber sie lernen auch sehr viel Spirituelles. Das ist außerhalb ihrer Arbeit und auch hilft ihnen nicht unbedingt jetzt, um neue Fähigkeiten in ihrer Arbeit zu gewinnen, sondern ihre Persönlichkeit zu bilden. Und das ist die Entwicklung des Menschen. Das geht natürlich weiter, dass wir Kindergarten oder Gärten haben und Schulen, die von Unterstufe bis zu Abitur gehen, sowie also Berufsbildungsschulen, wo wir also 7 Berufe hier anbieten. Dann gibt es natürlich für die Seelenbedürftigen eine Schule. Und dann gibt es noch eine Schule für Kinder, die bisher nie zur Schule gegangen sind, weil sie sehr arm sind. Sie haben also, ihre Eltern können das sich nicht leisten. Sie müssen arbeiten. So ist es eine Community School für die Kinder, die überhaupt nie zur Schule gegangen sind. Und die kommen zu uns, ganz egal wie alt sie sind. Lernen sie natürlich so leichte Arbeiten zu machen, indem sie zum Beispiel Kamille pflücken. Und dann lernen sie auch in den Schulen, bis sie dann ein Zeugnis bekommen, das ihnen ermöglicht, einen Beruf zu lernen und so in der Gesellschaft integriert werden. Also das ist ein Teil der Bildung für die jungen Menschen und für die Alten auch, für die Erwachsenen. Und dann gibt es die Forschung. Es gibt eine Akademie, die forscht. Seit es SECEM gibt, suchen wir natürlich nach neuen Lösungen. So Innovationen sind das, die uns am Leben erhalten, weil durch Innovationen können wir ständig Neues anbieten, können wir Probleme lösen, Probleme des Landes lösen und so. So gibt es die Akademie für nachhaltige Entwicklung. Wir forschen dann hier auf dem Gebiet Agrikultur, Medizin, Pharmazie, dann Ökonomie und Sozialwissenschaft und natürlich sehr wichtig die Kunst. Dann natürlich hat SECEM noch Gesundheitszentrum, denn so eine große Gesellschaft braucht auch Gesundheitspflege. Das ist etwas, was so als zweiter Teil von SECEM gehört, eine Stiftung hier, das heißt SECEM Entwicklungsstiftung. Und dann gibt es noch ein dritter, sehr wichtiger, wesentlicher Teil, das ist ein Verein für Menschenrechte, wo dann die Mitarbeiter, aber auch die Bevölkerung rund um SECEM sehr viel Information und Bildung erfährt über Menschenrechte und natürlich ist das eine Form der Politik, so dass wir dann auch dadurch involviert sind in Politik des Landes. So jetzt ganz kurz. Wie schaut das Innere von SECEM aus?
Herzlichen Dank dafür. Ich möchte hier schon unseren Publikumsfragen vorgreifen, weil wir haben schon 1-2 Fragen hier per E-Mail bekommen. Und eine Frage möchte ich gleich an Sie weiterleiten. Die hat mehrere Teile. Die fängt an mit der Frage, ob Sie das Werk von Ken Wilber kennen.
Ja, natürlich, kenne ich.
Weil die E-Mail-Schreiberin interessiert sich, Ken Wilber spricht ja davon, dass die großen religiösen Traditionen, Und er bezieht sich hier in seinem Werk vor allem natürlich auf seinen Hintergrund, also auf den christlichen Hintergrund, aber er spricht, dass es für alle großen Traditionen zutritt, dass die großen Traditionen in der Entwicklung der Bewusstseinsstrukturen der Menschen, in der Entwicklung des Bewusstseins Formen von Menschen eine große Aufgabe haben, weil so seine Argumentation, Christentum und genauso Islam, kann man auf verschiedenen Bewusstseinsstufen praktizieren. Man kann es auf einer magischen Bewusstseinsstruktur praktizieren, man kann es auf einer streng traditionell ausgerichteten Bewusstseinsstruktur praktizieren, man kann es auf einer rationalen Bewusstseinsstruktur praktizieren und auch auf einer integralen und auf einer kosmisch orientierten. Und er sagt, es ist nicht notwendig, dass die Menschen ihre Religion verlassen, sondern was möglich ist und was die Aufgabe ist, der großen Traditionen, hier dem Menschen, er nennt es einen Conveyor Belt, also ein Förderband zu bilden, durch die Bewusstseinsstufen sich nach oben zu entwickeln. Und insofern ist diese Fragestellung dieser E-Mail-Schreiberin sehr interessant, weil sie fragt, ob sie damit vertraut sind und ob ihre Initiative auch in diesem Zusammenhang gesehen werden kann, der Entwicklung des Bewusstseins in der islamischen Tradition.
Ganz richtig. Also diese Frage und auch der Hinweis auf Kin Wilber, absolut berechtigt. Es geht hier bei Menschenentwicklung nur um Bewusstseinsentwicklung. Fast jetzt dogmatisch, aber das Allerwichtigste ist, dass der Mensch sich bewusstseinsmäßig so entwickelt, dass er die Folgen seiner Worte und seiner Taten auch erkennt und so kann er sich auch nachhaltig entwickeln. Das ist richtig. Es gibt Menschen verschiedene Bewusstseinsstufen, überall in jeder Gesellschaft. Und man muss die verschieden natürlich behandeln, nicht alles gleichmäßig und nicht alles gleich, sondern die einfachen Bewusstseinsstufen, die bekommen auch ihre Nahrung und werden die überhaupt integral oder integrativ denken können, die haben ganz andere Übungen.
Das heißt, man kann durchaus auch sagen, dass das Sekem neben der ganzen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ausrichtung im Kern auch diese Bewusstseinsausrichtung hat. Ja. Das Bewusstsein von Menschheit in dem sozialen Umfeld, in dem Sekem arbeitet, das heißt in Ägypten des 21. Jahrhunderts hier ein Katalysator zu sein.
Jawohl, ganz richtig. Sehr schön gesagt. Also richtig, nicht nur Katalysator, sondern auch Aktivist oder aktiv Neues zu schaffen, nicht nur zu katalysieren, das heißt ist auch sehr, sehr wichtig, sondern auch das Neue schaffen und ändern.
Das Bild, das man herkömmlich in Europa gerade in den letzten 10 Jahren vom Islam hat, ist ja sehr geprägt von extrem traditionalistischen bis militant traditionalistischen Islam. Was ja eine radikale Verengung dessen ist, was den Islam überhaupt ausmacht. Trotzdem ist es Teil der Realität. Sehen Sie in Ihrer Initiative hier auch den Aufbruch und den Beginn von neuen Formen islamischer Spiritualität? Und wenn Sie das sehen, wäre spannend, unseren Zuhörern einfach zu schildern, welche neuen Formen sich hier entwickeln, um auch einfach zu sehen, welche Dynamik entsteht auch in einem Land wie Ägypten, das nicht unbedingt mit seiner eigenen Kultur brechen muss, um sich bewusstseinsmäßig weiterzuentwickeln?
Ja, einmal diese, die Menschen, die sich jetzt Moslem nennen oder Islamisten oder so, das muss man, also so wie Al-Qaida oder diese Terroristen, das sind sicher, auch wenn sie sich so nennen, das ist ein Auswuchs, das ist also nicht normal. Das kann man, an dem kann man den Islam nicht messen.
Mhm.
Und, also das macht auch kein gebildeter Europäer,
ja,
dass er verallgemeinert anhand von solchen also dummen Taten. Jeder gebildete Europäer weiß eigentlich, was heißt islamische Kultur, was heißt der Islam, wie weit hat der Islam auch zur europäischen Kultur beigetragen.
Absolut.
Diese, was die jetzt hier tun, also diese armen Menschen, die gibt es in allen Religionen.
Mhm.
Und gibt es auch in allen Ländern. Und es wird auch nicht lange gehen, denn ich meine, diese Ungerechtigkeit, die kann man ja nicht mit noch Aggressivitäten und noch Ungerechtigkeiten behandeln. Das frisst sich oder das tötet sich gegenseitig.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass so, dass man jetzt den Islam erneuern dadurch, dass es so etwas gibt, sondern man muss das wirklich aussondern und ansehen als ein Auswuchs, also nicht normal. Das ist genauso wie anderswo die Katholiken mit den Evangelern und so weiter mal gekämpft haben und es war tödlich und so. Das ist,
mhm,
das, natürlich ein falsches Verstehen von Christentum und Islam. Oder ein Fanatismus, ein zu enges, zu engstirniges Verständnis von der Religion führt zu so etwas. Also das heißt nicht, dass heute jetzt unbedingt ein neuer Islam entstehen soll, sondern dass das hier verschwinden soll.
Mhm.
So, denn die haben also mit, richtig mit dem Islam nichts zu tun und die anderen hätten auch mit dem Christentum nichts zu tun. Mit dem Kern Religion. Denn beide Religionen oder alle drei Religionen eigentlich sind für Frieden und für Weiterentwicklung und nicht für Zerstörung. Aber ja, nur das, damit man zu dem Bild, was in Europa jetzt entstanden ist, was zu sagen. Also das Schlimmste ist, wenn man verallgemeinert und natürlich, wenn man nicht genügend Bildung hat, dass man die ganze Geschichte vor sich hat und weiß den Wert des, der anderen Religion. Aber natürlich gibt es Bewegung, die verhindert, dass andere schwache Menschen so etwas, was die Al-Qaida oder andere schwache Menschen auch sagen, dass sie das auch nachtragen oder dass sie nachahmen. Das gibt es.
Aber absolut. Und genau deswegen empfinde ich ja so etwas, was sich hier rund um Sekem zeigt, dass hier eine Initiative entsteht, Islam mit einer progressiven bewusstseins-evolutionären Orientierung versehen, eine neue Blüte zu geben, dass hier eine Initiative in einem Kernland des Islam, wie Ägypten, eine große gesellschaftliche Kraft entwickeln kann, was unheimlich motivierend ist und auch etwas, was erzählt gehört, dass es diese Formen einer neuen Form von Spiritualität im Kontext des Islam gibt. Meine Frage an Sie, haben Sie das Gefühl, dass diese neuen, progressiven, nach vorwärts gerichteten Formen einer islamischen Spiritualität Resonanz finden? Ist das etwas, wo es eine Dynamik gibt, die wahrnehmbar ist? Wie reagiert das Umfeld auf solche Initiativen, hier ein Katalysator zu etwas Neuem zu sein?
Ich muss sagen, am Anfang waren wir nicht unbedingt verstanden von der Menge. Mhm. Am Anfang, weil Sie wissen ja, wer nicht denkt, der klebt an der Tradition. Mhm. Denn das ersetzt den Denken. Aber durch das Licht, was auch Sekem in der Umwelt hier strahlt, schätzen mehr und mehr Menschen diesen neuen Weg. Denn wir sind ja hier anerkannt als islamische Initiative. Und man sieht, dass wir also für die Menschen, natürlich für die Arbeiten etwas mehr Entwicklung gemacht haben, aber auch unsere Produkte helfen den Konsumenten sicher gesund und nachträglich auch zu leben. Also nachhaltig. Mhm. Also wir haben sehr viel mehr Anerkennung, als ich eigentlich erwartet habe in dieser kurzen Zeit. Nicht nur von Ägyptern, sondern von allen arabischen Ländern.
Oh, ja.
Es gibt kein Medien hier, der nicht über Sekem berichtet hat. Und wir haben ungefähr in der Woche 50 bis 100 Besuchern von allen Ländern hier, die einfach sehen wollen, wie funktioniert so ein Islam.
Erstaunlich.
Ja.
Nachdem wir in der Zeit ja schon ein wenig fortgeschritten sind, würde ich gerne jetzt das Gespräch auch aufmachen. Das heißt, auch hier unsere Zuhörer bitten und hoffen, dass es hier auch spannende Beiträge gibt. Und vor allem hoffe ich, dass jetzt nicht zu viele Menschen durch unsere technischen Schwierigkeiten aus dem Gespräch rausgefallen sind. Ich sage nochmal die Telefonnummer. Unter der, bevor ich die Telefonnummer sage, vielleicht noch eine Bitte, die an dieser Stelle immer wieder wichtig ist zu sagen, wenn Sie Ihr Telefon einschalten, bitte schalten Sie Ihre Computerlautsprecher aus. Wenn nämlich Computerlautsprecher und Telefon gleichzeitig laut geschaltet sind, haben wir eine Echoschaltung, die dann für alle hörbar ist. Das heißt, wenn Sie umschalten von Computer auf Telefon, entweder dass Sie mit dem Telefon in einen Nebenraum gehen oder dass Sie die Computerlautsprecher ausschalten, um dann das Echo zu vermeiden. Ich glaube, das ist auch mittlerweile schon passiert. Herzlichen Dank dafür. Noch einmal die Telefonnummer, mit der Sie sich einwählen können. Die Telefonnummer ist 001 219 509 8222. Ich sage sie nochmal, 001 219 509 8222 und dann den Zugangscode 52 95 00 und die Raute-Taste. Sie können sich auch wie immer per E-Mail an dieser Sendung beteiligen. Die E-Mail-Adresse, die uns hier erreicht bei Radio Enlighten Next, heißt radio@enlightennext.org und ich glaube, die Leitung ist schon offen und die Frage, wenn jemand hier sich in das Gespräch mit Dr. Abolesh einbringen möchte, würden wir uns sehr freuen.
Ja, ich möchte gerne eine Frage stellen. Und zwar hatte ich das Glück, vor einigen Jahren Sekem besuchen zu dürfen. Und es war sehr, sehr beeindruckend zu sehen, diese so vielen Menschen, die mitarbeiten, die wirklich sehr verschieden sind. Und auch zu erleben, wie Dr. Abolesh genannt hat, die Bildung von jedem einzelnen Mitarbeiter auch mit im Blick ist. Und wie man sieht, wie die Kinder Schule bekommen, wie Mitarbeiter auch Fähigkeiten entwickeln und in meiner Erinnerung, also wenn ich recht erinnere, auch das obere Management sich getroffen hatte, wenn nicht täglich, aber doch, ich meine sogar täglich, auch selber an Bildung unter sich gerungen haben, dann aber mit spirituellen Fragen. Und da würde mich das schon sehr interessieren, da der Anthroposophie und Islam, die Schnittstelle ist, an der sie sich entwickeln. Wie ist das aber jetzt, das Werk Steiner, es wird in diesem Jahr 150 Jahre so Steiner gefeiert. Also es ist auch etwas, was eine gewisse, wie soll ich sagen, eine Gediegenheit nun hat, aber auch seine Zeit. Und die setzt man sich noch auseinander mit Spiritualität, wie sie heute neu in Erscheinung tritt? Oder ist das gar keine Frage? Ich denke irgendwie schon, denn sie kannten ja Ken Wilber. Also wie geht man mit diesen neuen Strömungen dann um?
Hallo? Ja, Herr Dr. Apollisch, wenn ich die Frage gleich direkt an Sie weiterleiten darf.
Ja, es ist so, dass die meisten Menschen meinen, Anthroposophie könnte so etwas gegen Islam haben oder kann man mit Islam vergleichen. Und ich sage, Anthroposophie ist eben diese Lichtmethode, mit der man reinleuchtet kann in allem, in allen Religionen, aber auch in allen Ideen, die es gibt. Und daher, ich würde sagen, wenn es Anthroposophie nicht gegeben hätte, wäre heute dieser moderne islamische Weg nicht möglich. Sicher sind wir und ich selber sehr dankbar Anthroposophie Rudolf Steiner, ihm auch persönlich sehr dankbar. Viele kennen natürlich Rudolf Steiner und viele kennen Anthroposophie. Das, was jetzt hier, wovon wir sprechen, ist, wie hat Anthroposophie den Islam weiterentwickelt gehabt? Also nicht ist selber etwas wie die Religion.
Ja, gibt es noch eine weitere Frage? Wenn das im Augenblick nicht der Fall ist, würde ich gern eine Frage weiterleiten, die hier per E-Mail gestellt worden ist. Und der E-Mail-Schreiber schreibt hier, eine vielleicht nicht einfache und vielleicht zu weite Frage. Aus der Perspektive, in einem islamischen Land zu leben und evolutionären Impulse als Impuls zu leben, wie blickt man dort auf den Westen? Was fällt einem auf? Was sind die Lichtseiten, was sind die Schattenseiten des Westens? Und wie können sich diese beiden Kulturen, die zurzeit scheinbar in einem Spannungsverhältnis sich befinden, sich miteinander entwickeln?
Man bewundert natürlich hier im Westen, wie viel technologischen Fortschritt es erreicht hat. Und man bewundert auch die Menschen, wie viel Freiheit sich erarbeitet haben. Aber man holt, dass der Westen viel mehr kritische Inhalte, die Spiritualität, sich aneignet. Und ich finde, würden diese Zurichtungen, also nicht nur Wissenschaft und Technologie, sondern Sozialwissenschaft und Geisteswissenschaft, wäre dann eine Balance zwischen den Vieren, dann trifft sich Ost und West, Süd und Nord auch, und ergebe dann eine weitere Entwicklung unserer Menschheit.
Ich würde die Frage gern noch weiterführen, weil ich es eine sehr spannende Frage finde, weil ein Grund, der Vorbehalte aller traditionellen Länder, nicht nur der islamischen Länder, aber wahrscheinlich im Besonderen der islamischen Länder, gegenüber dem Westen, ist wahrscheinlich, ich sage das einmal so, aus dem Westen selber kommend, dass man aus der Perspektive eines traditionellen Landes das Vakuum an Werten und das Vakuum an Spiritualität des Westens wahrnimmt.
Ja.
Und dass dieses Vakuum an tiefen religiösen Werten als etwas wahrgenommen wird, was wahrscheinlich auch Ängste hervorruft. Und nicht nur unberechtigte Ängste, weil dieses Wertevakuum ja eine korrekte Wahrnehmung ist. Das heißt nicht, dass man hier automatisch deswegen eine regressive, fundamentalistische Antwort drauf finden muss, aber dass dieses Spannungsfeld durchaus auch bedeutet, dass hier die tiefe Verwurzelung in etwas Spirituellen, in den Traditionen, hier speziell in der islamischen Tradition, etwas ist, was der Westen braucht. Und zwar in einer anderen Form braucht als in den traditionellen Formen, aber deswegen nicht weniger braucht. Denken Sie, dass hier auch wirklich wichtige Impulse aus einer doch sehr spirituellen oder zumindest sehr religiösen Kultur wie dem Islam für den Westen da sind, die vom Westen aufgegriffen werden sollten?
Ja, haben Sie, ja, ich finde, das haben Sie auch sehr schön gesagt. So ist es. Und das ist auch nicht etwas, was man verallgemeinern darf.
Mhm.
Denn wovon Sie jetzt gesprochen haben, wir haben schon von einer schon höheren Bewusstseinsstufe gesprochen.
Mhm.
Die ganz einfachen, die wirklich nur in der Tradition leben, die wir so Empfindungsseele-Menschen nennen, die überhaupt nicht imstande sind, weder spirituell noch wissenschaftlich zu denken, aber aus der Tradition leben. Das machen sie so, wie ihre Eltern es vor Jahrhunderten gemacht haben. Die haben natürlich, wenn sie auf den Westen schauen, ist es sehr fremd, völlig fremd. Aber genau diese Bewusstseinsträger in Europa sehen sie auch auf den Osten und Süden auch mit Befremdung, denn das ist völlig anders als ihre Tradition.
Mhm.
Also wie schon vorher gesagt wurde, wie viele Bewusstseinsstufen es gibt, gibt es natürlich auch die Stehen von West und Ost, wer sieht was, wie beurteilt jemand was. Also ich bin natürlich der Meinung, dass in Europa große Geister gibt, die mit Hochachtung und Anerkennung auf den Süden und Osten hier schauen. So wie wir auch hier einige Seelen haben, die auch mit großer Achtung und Anerkennung auf den Westen schauen. Also natürlich sind das immer und überall sehr, sehr geringe Prozentsatz von allen Menschen. Also die Einfachen sind in der Mehrheit.
Mhm.
Und deren Urteil nicht unbedingt jetzt so ernst zu nehmen. Also wenn ein einfacher Mensch aus hier sieht, dass eine Frau im Westen kein Kopftuch anhat, wie er das gewöhnt ist, dann sieht er das als fremd an. Dann braucht man das nicht jetzt so ernst nehmen als Kultururteil. Sondern das ist einfach Traditionsurteil, das ist ganz einfacher.
Ganz genau so. Vielleicht hier noch einmal die Frage, wenn sich jemand noch ins Gespräch einbringen möchte, wir haben jetzt den Modus umgeschaltet auf Frage- und Antwortmodus. Das heißt, wenn Sie sich einbringen wollen, drücken Sie die Stern 6-Taste und dadurch können Sie sich an dieses Gespräch mit einbringen. Hallo? Haben wir hier jemanden in der Leitung?
Schön, dann sind Sie eigentlich beide an der Leitung.
Ja.
wenn ja, Herr Steininger?
Ja.
Ja, Herr Stark, guten Abend.
Hallo.
Kannst du mich hören?
Ich kann dich hören.
Ja, okay. So, guten Abend, Herr Steininger, guten Abend, Herr Aboulesch. Ich hätte eine Frage direkt an Herrn Aboulesch, und zwar auch im Namen der Windinitiative der Alanus Hochschule, steht für Wirtschaft Neu Denken. Das ist ihm, glaube ich, auch bekannt. Wir hatten ihn erst vor einigen Wochen zu Gast bei einem alternativen Nobelpreis. Und da ist eine Frage an ihn, was ihn denn motiviert? Was ist so sein tiefster Beweggrund für die Arbeit, die er macht?
Meine Liebe zu den Menschen natürlich, in erster Linie. Das ist ja eigentlich mein Hobby. Und meine starke Verbindung zu Spiritualität, also zur spirituellen Welt, zu mein Verständnis für den Hintergrund, warum wir auf der Erde sind und was will eigentlich der allumfassende Geist von uns und wie sollten wir Erde entwickeln und Gemeinschaft und so. Dieser Hintergrund, der ja wie ein jeden Tag wie ein neues Feuer in meiner Seele zündet, ist das, der mich in der Früh so schnell auferstehen lässt mit Begeisterung und sage, das Leben ist wunderbar, ich darf das und jenes noch machen. Also die Idee ist eigentlich das Motiv. Angekommen?
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Bitte sehr. Bitte sehr. Also schöne Grüße an alle.
Ja, danke, richtig aus. Dankeschön.
Ich würde auch gerne an dieser Frage mich noch anschließen, wenn Sie sagen, die Liebe zu den Menschen und einfach das, was ich glaube, was der geistige Impuls hier ausdrücken will, inwiefern hat das eine Richtung, die nach etwas Neuem drängt? Ist dieser Impuls auch der Impuls, wirklich Teil eines großen Werdensprozesses zu sein? Oder ist es nur jetzt unter Anführungszeichen der Impuls einer liebevollen Umarmung? Weil die Liebe, die ich glaube zu hören von Ihnen, hat eine unheimliche Dynamik und hat eine unheimliche Schaffenskraft. Und mich würde einfach interessieren, was steckt hinter dieser Schaffungskraft?
Herr Steininger, das ist so, der Impuls der Entwicklung, also oder Transformation, das ist so, wie wenn man dem Horizont entgegengeht. Man geht und man läuft und man wirkt in der Richtung und dann läuft der Horizont auch weiter. Also man erreicht es nicht. Aber jeden Tag sieht man Horizont. und jeden Tag will man hinkommen. So, natürlich ist da eine Transformation geschehen unterwegs. Mhm. Natürlich würde mich das auch nur interessieren, weil es ständige Entwicklung gibt. Weil einfach ich sehe, wie viele Aufgaben es gibt, an wie vielen kann man noch arbeiten. Und wie Sie vorhin sagten, zur Universität, womit ich jetzt sehr beschäftigt bin, was wunderbar kann man alles machen, damit Menschen sich entwickeln, dass so etwas, was jetzt als Schwächen oder als Misären gibt, nicht geschieht. Und ich weiß noch nicht, wenn die Universität verwirklicht ist und wenn jetzt 20, 30 Jahre vergangen sind, was man noch weiter entwickelt. So ähnelt das diesem Prozess einem Maler, der vor so einer von weißen Leinwand steht und fängt an zu malen. Und weil man ja nicht irgendetwas nachahmt, was schon da ist, weiß man gar nicht, wie das Bild aussieht. Man ist nur jedes Mal überrascht von dem, wie es entstanden ist. Und es geht weiter. Es fehlt immer noch etwas an Bild. Man malt weiter. Man findet noch neue Farben, neue Formen, um das Bild zu vervollständigen.
Herzlichen Dank für diese Worte. Und ich finde es ja auch wirklich auch sehr beeindruckend, welch starke Ausstrahlungskraft von Sekem ausgeht. Und auch das in sich ist für mich schon ein Zeichen für etwas, weil das in Europa, und ich erlebe das mit vielen Menschen, mit denen ich immer wieder mal auch über Sekem spreche, dass die unheimlich fasziniert sind von der Tatsache, dass in einem traditionellen Land wie Ägypten ein so kreativer Impuls nicht nur vorhanden ist, sondern auch auf so vielen Ebenen erfolgreich ist. Weil ich glaube, das ist etwas, das ist nicht nur für Ägypten wichtig, sondern das ist wichtig auf einer globalen Ebene, um auch zu sehen, dass der kreative evolutionäre Impuls, der kein Privileg von entwickelten Ländern ist, sondern dass es ein universal menschlicher Impuls ist, der einfach überall dort, wo er wahrgenommen wird, sich auch zum Ausdruck bringen möchte. Und mit den Worten, mit denen Sie es gerade geschildert haben, kann man wahrscheinlich gar nicht besser es zum Ausdruck bringen. Und noch dazu, wenn man einfach mit ins Bild nimmt, dass das ja nicht nur Worte sind, sondern dass hier mehrere Jahrzehnte eine Initiative da sind, die schon allein durch ihre Schaffenskraft für sich selbst sprechen. Herr Dr. Abulesh, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und für dieses Gespräch und ich hoffe, dass Sie Ihre Initiative noch zu vielen weiteren neuen Horizonten führen werden.
Ja, herzlichen Dank, Herr Stecker.
Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.